Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Die Covid-19-Pandemie berührt direkt oder indirekt fast jeden Aspekt unseres Lebens und das gilt auch für das Ende des Lebens. Sterben ist ja in allen Religionen etwas, das von vielen zum Teil sehr detailliert ausgearbeiteten Ritualen begleitet wird. Ritualen, die oft mit Nähe und mit Gemeinsamkeit zu tun haben. Und in Zeiten von Kontaktbeschränkungen ist sowas oft nicht mehr drin oder eben nur sehr eingeschränkt. Auf der anderen Seite aber bieten Religionen auch Rituale, die gerade während der Pandemie Orientierung geben können für das Leben. Aber auch für das Sterben. Mit diesem Spannungsverhältnis hat sich eine Tagung in Kassel beschäftigt und Ludger Fittgau hat für uns zugehört.
Die Berührung eines Sterbenden, das ist für gläubige Menschen mehr als ein körperliches Geschehen. In der leibhaftigen Präsenz eines anderen Menschen könne sich Gottes Nähe vermitteln, sagt der katholische Theologe Andreas Lob-Hüdepohl. Er erinnert daran, die Krankensalbung, die in der katholischen Kirche früher als letzte Ölung bezeichnet wurde, sei ein Sakrament. Das deutsche Seuchenschutzgesetz nehme darauf Rücksicht, so Lob-Hüdepohl.
Das Infektionsschutzgesetz, das geltende, sieht vor, im § 30 Absatz 4, dass neben Notaren immer auch Seelsorgern der Zugang zu abgeschirmten, zu isolierten, zu abgesonderten, wie das im Gesetz hat, zu gewähren ist, nicht kann, ist vorausgesetzt, dass sie Schutzkleidung tragen. Das ist natürlich völlig klar, nicht? Aber daran zeigt sich eigentlich, dass der Gesetzgeber um die höchste Bedeutsamkeit eigentlich von der zumindest seelsorgerischen Begleitung von Sterbenden und Schwererkrankten, also von Abgesonderten, auch ausgeht.
Der Heidelberger Gerontologe Andreas Kruse will sich allerdings mit Schutzkleidung für Seelsorgerinnen und Seelsorger in Zeiten der Pandemie nicht abfinden. Kruse leitete einst eine Expertenkommission der Evangelischen Kirche in Deutschland zu Themen rund ums Altern. Er begleitet auch Demenzkranke beim Sterben. Andreas Kruse fordert, in der jetzigen Phase der Pandemie müssten endlich Schnelltests die Schutzkleidung am Sterbebett ersetzen, damit ein Hautkontakt möglich werde.
Um auch den Körper des Schwerkranken oder Sterbenden zu berühren, das halte ich für sehr, sehr, sehr wichtig. Wir sagen natürlich immer, der geht da mit Schutzkleidung rein und so weiter. Aber das ist natürlich schon auch nicht nur etwas, was einen Menschen sozusagen körperlich von einem weghält und entfremdet, sondern es ist natürlich auch ein großer geistiger Verzicht. Und ich glaube auch, wenn man das in die Dimension des Glaubens hebt, dass sich natürlich auch in dieser körperlichen Berührung da auch etwas zutiefst Geistiges und natürlich auch etwas Göttliches zum Ausdruck bringt. Und man muss das benennen. Man muss es benennen, um auch klarzumachen, was wir einem Menschen vorenthalten, wenn wir eine nicht tiefgreifende Begleitung eines Sterbenden treiben.
Im Islam wird das Sterben eines Menschen mit der Hadsch verglichen, der Pilgerreise nach Mekka, sagt die muslimische Theologin Muna Tatari, Juniorprofessorin an der Universität Paderborn. So sei es Tradition, das Gewand, das jemand während seiner Hadsch trug, später zum Totenhemd zu machen. Außerdem werden Füße und andere Körperteile parfümiert.
Also was in der islamischen Tradition, glaube ich, eine hilfreiche Brücke ist für den Moment, wo halt keiner wirklich weiß, was dann kommt. Auch wenn es viele Nahtoderzählungen gibt, aber das ist ein Übergang in eine Welt, wo wir keine Geschichten zu haben. Und wenn jetzt der Trauerprozess über die Totenbekleidung und über das Parfümieren zurückgebunden ist an die Hadsch-Rituale, wo ich, wenn ich zur Hadsch aufbreche, die Auflage, bevor ich überhaupt aufbrechen darf, unter anderem die ist, mich mit all denen zu versöhnen, mit denen ich im Clinch bin. Zumindest es ernsthaft zu versuchen, mich zu versöhnen. Denn ist das sozusagen auch etwas, was ich mittrage in den Sterbeprozess und was zusammen helfen soll, demjenigen, der stirbt und denjenigen, die sie begleiten, an Rituale anknüpfen zu können, die sie vorher schon kennen und die in dem Moment möglicherweise Halt geben können.
Die Seelsorge reicht in allen großen monotheistischen Religionen traditionell über den Todestag hinaus. Sie bieten eine Vielzahl von Ritualen an, die den Angehörigen das Abschiednehmen erleichtern. Der katholische Theologe Andreas Lob-Hüdepohl erinnert an das sogenannte Sechs-Wochen-Amt, eine etwas vergessene Messfeier im zweiten Monat nach dem Tod eines Menschen. Einst diente dieser Gottesdienst dazu, weiter entfernt lebenden Angehörigen die Möglichkeit zu geben, anzureisen und Abschied zu nehmen. Ein Trauerangebot, das in Pandemiezeiten hilfreich sein könnte, so Lob-Hüdepohl. Muna Tatari wiederum beschreibt, muslimische Trauerrituale nach dem eigentlichen Todestag würden denen im Christentum ähneln.
Es folgen dann traditionell drei größere Trauerphasen. Das ist zum einen die dreitägige Phase, in der es vor allem darum geht, den Tod bekannt zu machen unter Verwandten, Angehörigen, Betroffenen. Die Familie wird in der Zeit nach Möglichkeit nicht alleine gelassen. Es ist immer jemand bei ihr, die Familie und die Angehörigen und die Betroffenen empfangen Besucher und sind aber, weil sie alleine gelassen sind, nicht in der Verpflichtung, die Gäste auch noch bewirten zu müssen, sondern sind alleine da, um Anteilnehme zu spüren und all das andere tun die anderen Besuchenden.
Dann schließe sich eine Trauerphase von ungefähr 40 Tagen an, die von der Vorstellung getragen sei, es brauche diese Zeit, bis die Seele ganz das irdische Dasein verlassen habe. Regelmäßige Koranrezitationen und Erzählungen über die Verstorbenen prägen diese Phase, in der nach Möglichkeit keine große fröhliche Feier veranstaltet werden sollte, so Tatari. Nach Abschluss eines Trauerjahres werde in der Regel noch einmal das Grab besucht. Muna Tatari und Andreas Lob-Hüdepohl sind Mitglieder im 26-köpfigen Deutschen Ethikrat, ebenso wie der Gerontologe Andreas Kruse. Er greift auf den antiken Philosophen Plotin zurück, um noch einmal den existenziellen Prozess des Sterbens zu betonen, der auch in einer Pandemie so würdevoll wie möglich gestaltet werden müsse. In seiner Mystik habe Plotin von der individuellen Seele gesprochen, die beim Sterben wieder in der Weltseele aufgehe. Genauso sei es mit dem Geist.
Deswegen Plotin gesagt hat, das Verlassen der Welt ist einer der größten Übergänge, die der Mensch zu gestalten hat. Es gehört mit zu dem Größten, was der Mensch erlebt und gestaltet. Und da wird klar, wenn wir dann in der völligen Einsamkeit, der Kriege, der Konzentrationslager oder jetzt eben in der völligen Einsamkeit eines Zimmers, das von anderen Menschen, vor allen Dingen vertrauten Menschen, nicht betreten werden darf, sterben, das ist eine uns auch existenziell zutiefst berührende Situation.
Sterben in Zeiten der Pandemie. Ludger Fittgau hat für uns eine Tagung in Kassel beobachtet.